Deutschlandfunk.
Weiter. Weiter. Lerche, stehst du auf? Na komm.
Ich habe mich da früher immer schon drüber aufgeregt. So ein Quatsch. Die Verbraucher. Der Bauernverband haut das auch immer raus. Die Verbraucher. So, alle sind sie sauer auf den Verbraucher, weil der kauft so billig. Ey, der Verbraucher hat auch gar keine andere Wahl. So.
Wenn ich nur einfach will, dass es einfach so weiterläuft und damit die Bevölkerung billige Lebensmittel haut und...
Also was ist der Ausweg? Wir kriegen dann keine Subventionen und müssen alle zumachen.
Und darüber ist dann das Wort Kunde bei mir entstanden, weil am Ende bin ich ja auch Kunde.
Also ja, ich bin Kunde, ja? Und ja, ich habe Ansprüche, aber gleichzeitig muss ich ja auch verstehen, wie ein Ökosystem funktioniert. Ah. Und wenn ich das nicht weiß und sage, ah, ich will das,
so.
Und ich will das, ich will das.
So, aber warum weißt du das nicht? Warum weiß Lisa Meyer das nicht? Warum weiß Peter Schmidt das nicht? Weil nicht drüber geredet wird.
Ah ja, na dann machen wir das doch. Reden wir über die Landwirtschaft, übers Bauersein, darüber, wer hier wie unsere Lebensmittel produziert. Was wäre gut, wenn der Verbraucher, sorry, der Kunde, das mal verstehen würde? Was treibt Landwirte um?
Uns wurde gesagt, als ich meine Fachschule beendet habe, meine Einjährige, dass mein Lohnanspruch damit jetzt bei 15 Euro die Stunde ungefähr liegt.
Die wechselnden Preise, der Klimawandel, die Hofnachfolge und es gibt ja in jedem Betrieb diese Unsicherheit. Was passiert mir nächste Woche, wenn mein Traktor kaputt geht und der kostet jetzt statt vor 10 Jahren 100.000, jetzt 200.000 Euro?
Dadurch, dass wir einfach einen offenen europäischen Markt haben, bist du nicht so geschützt vor anderen Produkten.
Okay, was haben wir hier? Es geht um sich ständig ändernde Preise, um Abhängigkeit vom Wetter, darum, ob Subventionen Sinn machen oder nicht, dass Maschinen und Stallbau teuer sind, ein Leben lang verschulden können und das bei einem Lohn, der dem Mindestlohn entspricht.
Das sind halt schon so Unsicherheiten, wo glaube ich, wirklich jeder sich einfach Gedanken macht um seine persönliche Zukunft und ob der Betrieb das alles trägt.
Was also tun? Wie geht Landwirtschaft heute? Traumberuf? Weil draußen in der Natur? Oder Stressfaktor hoch 10, weil es nur Unsicherheiten gibt.
Feldstudie Landwirtschaft. 4 Leben zwischen Tradition und Agribusiness. Erzählt von Svanti Reuter.
Auf zurück, aber ganz schnell jetzt.
Rheinland-Pfalz, Bingen am Rhein. Nee. Ein alter Militärflugplatz, einst von den Franzosen gebaut, dann ziviler Flugplatz. Einer der ehemaligen Flughangars ist jetzt ein Stall. Hier überwintern die Schafe von Holger Hellwig. Es ist Februar und Lämmerzeit. Im Schnitt 2 neue Lämmer pro Tag.
Wir wissen schon, was wir falsch gemacht haben, gell?
Holger macht Landschaftspflege mit Schafen auf ca. 130 Hektar Biotopfläche. Im Nebenerwerb. Hauptberuflich schreibt er Naturschutzgutachten. 2-mal pro Tag kommt Holger zum Stall, füttert, tauscht Wasser, kontrolliert die Neugeburten, verbringt Zeit mit seiner Herde.
Du darfst nie einen Schäfer fragen, wie viel Schafe er hat. Das ist eine ganz falsche Frage. Wir haben 280 Mutterschafe, das wissen wir relativ genau. Und ansonsten stehen hier jetzt noch um die 70 Bocklämmer und nochmal 120 Tiere, die jetzt dann später in Verkauf gehen oder in der nicht gedeckten Gruppe sind. Also 500, sagen wir einfach 500. Grob, dicken Daumen ist immer die beste Zahl. Also im Grunde genommen sind wir, was Landschaftswege betrifft, eigentlich nur Zuschauer. Die Schafe machen das schon richtig. Das ist halt einfach, also die innerste Kernkompetenz von denen. Fressen halt einfach so komplett und so selektiv gleichzeitig, dass halt einfach also Vielfalt von sich aus entsteht. Und es ist aber auch nicht so, dass zu viel stehen bleibt oder zu viel umgetrampelt wird. Die haben halt relativ kleine Hufe. Und
ja, die meisten Lämmer verkaufst du dann doch konventionell, also nicht als Bioware. Also du kriegst keinen höheren Preis dafür. Was mit denen hinterher passiert, also ob die in eine Bio-Vermarktung reinkommen, das ist eher unwahrscheinlich. Wolle kauft so und so kein Mensch. Und Bio-Wolle, also vollkommen unrealistisch. Also weil da würde auch in ganz Deutschland keine Menge zusammenkommen, für die sich eine Verarbeitungskette lohnen würde. Also ist schade, das ist ein schönes Produkt, aber ich, also wir selber haben ja auch meistens keine Sachen aus Wolle an, wenn wir ehrlich sind. Die Schafe tragen es gern. Es reicht für das jetzt hier. Ich meine, hab einen Traktor und alles ganz ordentlich. Und das kann man davon finanzieren. Aber das war's dann auch, ja. Oh, stopp, stopp, stopp.
Ey! Mädels, was macht denn ihr? Hopp, auf, zurück.
Wenn der Stall verloren geht, dann wird es schnell ganz doof. Dann weiß man nicht so recht, wie es weitergehen soll. Ja. Also wie gesagt, man kann das betreiben irgendwie mit dem Geld, was man irgendwie kriegt. Aber einen Stall für 500.000 Euro bauen, das kann man nicht. Ja, geht nicht.
Holger arbeitet im Nebenerwerb. Der Haupterwerb, nur mit Landschaftspflege, wo Wolle und Fleisch keinen Gewinn bringen, ist ihm zu unsicher. Da spielt auch die Erfahrung vom Betrieb seiner Eltern eine Rolle. Sein Vater war Landwirt, hatte Schweine. Eine krisengeprägte Branche. Er hat seine Tiere aufgeben müssen.
Gut, also als die Schweine aufgegeben wurden, ich weiß nicht, das muss so in die Ende der 70er Jahre gefallen sein. In dem Moment ist, glaube ich, die Entscheidung getroffen, schicken wir ihn jetzt mal aufs Gymnasium und dann soll er was Ordentliches machen und dann lassen wir das mit dem Bauer.
Holger studiert Biologie. Es macht ihm Spaß. Und er beginnt im Naturschutz zu arbeiten.
Und dann habe ich angefangen, Vertragsnaturschutzberatung zu machen und bin dann halt eigentlich nur von landwirtschaftlichem Betrieb zu landwirtschaftlichem Betrieb gefahren und habe eigentlich mit Bauern zu tun gehabt. Und naja, ich weiß nicht, also wie gesagt, also wie so ein Gummiband hat mich das eigentlich immer wieder zur Landwirtschaft gezogen.
Durch einen Kontakt seiner Arbeitsstelle in der Beratung bietet sich die Möglichkeit, eine Herde Landschaftspflegeschafe zu übernehmen. Er sagt zu.
Ja, man hat halt von Elternhaus her und so hat man halt eine Vorstellung, wie es sein könnte, als selbstständiger Bauer tätig zu sein. Man hat so eine Vorstellung und denkt nur, ja gut, das kann ich machen. Und war dann natürlich auch immer dann, ja, du machst es ja im Nebenerwerb, du hast ja noch was und passiert ja zunächst mal nichts Böses.
Der Nebenerwerb gibt ihm Sicherheit. Zu viele Abhängigkeiten, um so im Haupterwerb zu arbeiten. Zu unsicher der Markt und die Förderung. Denn die Arbeit mit den Schafen finanziert sich nur über Subventionen. Wolle und Fleisch sind auf dem Markt kaum was wert.
Ich krieg von den 130 Hektar, die ich bewirtschafte, kriege ich mal gerade 200 Lämmer im Jahr runter. Also was soll der Handel mir bezahlen, damit sich das rechnet? Die Frage ist, ist es wirklich das Lammfleisch, was ich produziere? Ich produziere noch ein bisschen Wolle, die ist aber gar nichts wert. Die Frage ist doch, produziere ich nicht hier Landschaft oder Heimat und Naturschutz? Das ist doch, aber das ist nicht bezahlbar, das kann keiner bezahlen. Landschaft ist kein handelbares Gut. Die kann man zwar zerstören, man kann sie erhalten, aber weder das eine noch das andere wird in Geld umgerechnet. Ja.
Was ist Holger also? Macht er Naturschutz oder ist er Landwirt? Das Hüten einer Herde ist die ursprünglichste bäuerliche Tätigkeit. Nur lässt sich die Care-Arbeit für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima nicht monetarisieren. Die Schafe sind sein Hobby und sein Beruf. Ein Beruf, der heutzutage nur über Subventionen funktioniert.
Also ich glaube, die ganze Branche ist einfach von so einer Unsicherheit beim Blick in die Zukunft halt einfach geprägt.
Wenn die ursprüngliche bäuerliche Arbeit mit den Tieren und dem Land nicht mehr funktioniert, wie geht es dann? Geht Landwirtschaft ohne Subventionen? Johannes Kerler ist 32, lebensfroh, kuhverrückt und mit Landwirtschaft groß geworden. Opa, Vater, Mutter, alle arbeiten im und für den landwirtschaftlichen Betrieb. Den Viehweidhof im Allgäu, westlich von München.
Oh, das Ding ist leer. Ist es schon wieder leer? Ah. Da muss ich schnell anrufen. Deswegen mache ich immer mit dem Hofrundgang.
Zum Betrieb gehören die Mindelmilch AG, zuständig für die Landwirtschaft, und die Kerler Energie Co. KG, zuständig für die Energie.
Kerler Johannes, hallo. Ist der Bogdan? Ah, der hat Urlaub, gell? Ich würde gerne eine Mischung bestellen. Und zwar 2 Tonnen Kälberpellets.
Die über 1000 Kühe sind die Basis des Betriebs. Deren Milch geht an Ehrmann und Ehrmanns Molkereien und dann als Milchprodukte in die Supermärkte Europas.
Ja, in Box 1.
Alles klar.
Danke.
Danke, ciao.
Tschüss.
Der Mist der Kühe wandert in Biogasanlagen für Energie. Auf den Kuhställen Photovoltaik. 30 Angestellte und die Kerlers regeln das tägliche Business. Denn Nutztiere halten heißt, täglich vor Ort sein und die Tiere versorgen. Arbeitszeiten? Start ist 6.30 Uhr im Stall. Feierabend variiert und ist tendenziell abends. Jahresurlaub? Nicht länger als 2 Wochen am Stück. Hobbys? Auflegen, Skifahren und einmal im Jahr in Berlin feiern. Einkaufstipp? Regional.
Also wir schauen jetzt, wo wir eben die Riverion-Anlage, die Brennstoffzelle platzieren.
Riverion. Ein Start-up-Unternehmen aus Eresing bei München und Johannes' erster Termin des Tages.
Riverion ist die eine Brennstoffzelle, die können Biogas zu Strom machen. Aha. Mit einem relativ hohen Wirkungsgrad, da reden wir von einem Wirkungsgrad von 70-80%. Ein normales BHKW hat ja nur einen Wirkungsgrad von 30-40% oder knapp 40%.
Ja.
BHKW, Blockheizkraftwerk. Die Biogasanlage wandelt Gülle in Biogas um. Biomethan. Und das wird dann verbrannt. So wird Strom und Wärme generiert und danach geht der Prozess noch weiter.
Und da müssen wir durch. Was Riverion auch super interessant macht, ist, dass die können Power to Gas machen. Also die machen, du steckst Strom rein, dann nehmen sie ein Kohlenstoffatom und können über die Elektrolyse Wasserstoffatome hinhängert, dass wir halt quasi synthetisches CH4, also synthetisches Methan herstellen.
Das Biogas wird verbrannt und aus dem bei der Verbrennung entstehenden CO2 wird wieder Methan. Deshalb der Wirkungsgrad von 80%. Mehr Wirkungsgrad ist auch mehr Strom.
Das kann man dann entweder hier ins Erdgasnetz einspeisen oder über unsere eigentlich geht es ums Erdgasnetz einspeisen. Beziehungsweise unsere Biogasanlage als Energiespeicher hernehmen.
5 Biogasanlagen stehen auf dem Viehweidhof. 4 Blockheizkraftwerke speisen Strom aus Biogas ein und können ihn auch speichern. Und jetzt testen die Kerlers das Brennstoffzellenkraftwerk als Pilotanlage, um effizienter einspeisen zu können. Ziel? Überschusseinspeiser werden. Das heißt, erst den selbst erzeugten Strom für den Hof nutzen und dann den Überschuss ins Stromnetz einspeisen.
Oh, sorry.
Das bei der Gärung und Verbrennung entstehende CO2 bereiten sie mit einer weiteren Anlage auf. Deren CO2-Fußabdruck ist fast null. Und das gesparte CO2 verkaufen die Kerlers als Treibhausgasminderungsquoten an den Kraftstoffsektor. Das flüssige CO2 an die Lebensmittelindustrie. Zum Beispiel an Brauereien, Limonadenhersteller oder für die Trockeneisproduktion.
Gas aus Scheiße?
Ja, denken wir dann am Tresen zum Feierabend.
Ja, genau.
Johannes erklärt das, als wäre es seine Hauptarbeit. Wobei die ganze Energie, also Biogas, Blockheizkraftwerke, Pilotbrennstoffzelle, Photovoltaik auf den Ställen.
Das macht eigentlich hauptsächlich mein Paar. Also ich mache eigentlich ich bin eigentlich der für Kühe verantwortlich ist, oder die ganze landwirtschaftliche
Schiene.
Dein
Paar ist dein Papa.
Genau, mein Papa.
Okay.
Also hier ist gerade überall Baustelle, das sehe ich ja. Ja.
Weil die Kerlers nicht nur eine Pilotanlage neu auf ihren Hof stellen, um ihr Biogas effizienter zu verwerten, sie bauen auch noch ein Wärmenetz.
Und Wärme, das ist das, was noch kommt.
Das kommt noch, genau.
Okay, und das ist dann aber hier für den Ort, oder?
Das ist dann für Pfaffenhausen, den Ort da drüben.
Ah, okay.
Da bauen wir eben gerade die Wärmeleitung.
Und ist es dann
die Wärmehalle
zusammen mit...
Da hat gerade jemand angerufen.
Das Telefon klingelt gefühlt jede Stunde zweimal.
Hallo, wenn Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs hinterlassen, sehe ich nach, ob diese Person verfügbar ist.
Nee.
Der Bund fördert den Bau des Wärmenetzes zu 40%. Dennoch ein Riesenprojekt. Johannes hat seinen Paar dazu überredet. Er denkt an die Verwurzelung in der Region und auch an die Akzeptanz der BewohnerInnen. Die Trecker auf den Straßen sind eher akzeptiert von einem Hof, der den AnwohnerInnen ein warmes Zuhause macht.
Ah, jetzt ruft der Christ. Hallo? Ja, du hast bei mir angerufen.
Ach so, ja, sind Sie hier beim Viehweißhof?
Ja.
Ich würde fragen, ob ich ein Schulpraktikum bei Ihnen machen könnte.
Das können wir schon machen. Ruf bloß die Woche davor nochmal an, dann können wir besprechen, was du denn alles mitnehmen musst.
Ah, okay.
Was muss ich mitbringen?
Was muss ich denn mitbringen?
Meine Arbeitsschuhe, Stiefel, ein bisschen Arbeitsgewand.
Also die Sachen zum dreckig werden.
Genau.
Um wie viel Uhr fange ich an?
Um 8.
Okay.
Einmal frei. Okay, gut, für Gott. Ja.
Wie finanziert ihr das?
Fremdkapital.
Okay.
Also alles Fremdkapital finanziert.
Also alles über Banken.
Das muss jeder für sich selber wissen, ob er mit Fremdkapital klarkommt oder nicht.
Mit dem Opa hat die Landwirtschaft begonnen. Mit einem staatlichen Darlehen beginnt er. Alfons Kerler, Johannes Papa, baut 2012 zwei große Ställe und einen Melkstall. Johannes macht die Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 2019 kommen nochmal ein Stall und der Kälberstall hinzu. Die Kerlers haben jetzt über 1000 Kühe und ca. 500 Kälber. Noch dieses Jahr will Johannes seinen ersten eigenen Stall bauen.
Also mein Paar war schon, oder mein Opa, der hat als Landwirt angefangen. Der war schon immer fremdkapitalintensiv. Mein Opa war ein nachgeborener Bauernsohn und hat dann über staatlich finanziertes Darlehen hat einen Hof kaufen können, nur einen Nachbarort. Und von dem her, wenn man es nicht anders kennt, dass man immer Schulden hat, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Also ich habe auch schon meine ersten eigenen Schulden.
Ja.
Vom Flächenkauf, also ja.
Bald überschreibt die Familie alle Ställe auf ihn. Johannes regelt die Tierhaltung und hat 10% an der Kerler Energie und Co. KG. Seit 2023 ist der Co-Chef mit seinem Vater und geht somit volles Risiko.
Also ich haft hier mit meinem persönlichen Kapital. Wenn das der Bachmark hat, dann kann ich Privatinsolvenz anmelden.
Aber also du hast auf jeden Fall ein gutes Vertrauen irgendwie, ne, in dieses ganze Projekt.
Wäre ja schade, wenn ich da kein Vertrauen drin hätte. Dann würde ich das Falsche machen und da gehört ja auch Herzblut dazu.
Ja.
Jetzt schauen wir noch schnell zu den Kühen. Ob
jetzt also stellen. Zu Johannes' eigentlichem und Verantwortungsbereich.
Weißt du, Trockenstellen anfangen. Hier haben wir jetzt die erste Liegehalle. Da haben wir jetzt Gruppe 1 und 2 vorne, das sind eher Schlagtierenden.
Also die Kühe, die das erste Mal Milch geben.
Was wir zum Beispiel für unsere Kühe noch machen, wir haben im Wattehof extra Lüfter oder auch hier über die Liegeboxen lüftern, damit die Kühe gekühlt werden. Eine Kuh hat immer ein Problem mit Hitze.
Im Sommer gibt es Sprenkler. Die machen die Kühe nass. Verdunstungskühlung.
Oh, jede Kuh bei uns hat einen Pedometer und über den Pedometer gab ich dann die Schritthäufigkeit und über den Pedometer erkennt das Karussell, welche Kuh an welchem Platz ist. Über die Milchmengenmessung habe ich dann die ganzen Milchdaten.
Es gibt Herdenmanager auf dem Viehweidhof. Schließlich arbeiten hier über 30 Angestellte. Die Herdenmanager schauen auf die Daten aber nehmen die Kühe auch in Augenschein. Schließlich liefern die Kühe alles, was dem Betrieb Einnahmen generiert.
Weil, ja, mehr Luxus heißt einfach mehr Milch.
Im Schnitt sind die Kühe 3 Laktationsphasen im Stall, also knapp 3 Jahre.
Dann wird sie quasi der zweiten Nutzung zugefügt, wie man es so schön sagt. Die wird dann einfach nicht mehr belegt, dann gehen sie zum Schlachter. Das Social Media mache ich ja schon lang, aber das haben wir dann noch intensiviert. Und dann haben wir auch noch einen Tag drauf eine Tür gemacht, weil es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kapsel mich komplett ab, dass hier niemand reinkommt und versuche so mich zu schützen, oder ich mache das offene Visier. Und im Prinzip ist das offene Visier, glaube ich, da eher die bessere Variante. Das Problem oder das Hauptproblem ist, die ganze Medienlandschaft oder hauptsächlich die Werbung, alles versucht, oder auch Ehemann-Werbung, wenn man so ein Almigurt sieht, dann laufen da so 3 Kühe auf der Weide und dann wird da so Friede, Freude, Eierkuchen immer so vorgemacht. Ja, es gibt bestimmt Kühe auf der Weide, aber jetzt der Ehemann, was weiß ich, der macht 150 Millionen Liter im Jahr.
Und das bringt keine Almwirtschaft zusammen.
Und der Verbraucher hat einfach dieses Bild von dieser Bullerbü-Landwirtschaft im Kopf und wundert sich dann, wenn er jetzt so große Ställe sieht, oh, das kann ja nicht gut sein, das ist ja Massentierhaltung. Ich behaupte jetzt mal, einer Kuh bei uns geht es wahrscheinlich besser wie in 90% aller anderen Ställen, weil wir einfach durch die Größe, wir haben große Ställe, wir haben die Lüfter, wir haben die Kühlung, wir melken unsere Kühe 3-mal am Tag und nicht nur 2-mal am Tag, heißt weniger Euterdruck. Wir haben einen extra Klauenpflegebereich, sowas, was sich kleinere Landwirte halt gar nicht leisten können.
Und was heißt das jetzt? Wer ist der klassische Landwirt? Der Almbesitzer oder der Schäfer Holger Hellwig?
Jetzt machen wir mal das klassische Bild. Der Landwirt, der klassische Landwirt, 40 Jahre alt, 100 Kühe. Der arbeitet 100 Kühe. Wenn er gut ist, schafft er die mit Außenwirtschaft, wird er wahrscheinlich so 4000 Stunden im Jahr arbeiten. Ja, 3000 Stunden, viel mehr geht eigentlich jetzt zum Schaffer. Aber die wird er schon fast komplett im Stall sein. Und das heißt wirklich Montag bis Sonntag, morgens und abends melken. Du hast keine Freiheit mehr.
Und Johannes spricht hier aus Erfahrung. Sein Opa
definiert sich nur über Arbeit.
Ähnlich bei seinem Vater. Der ist stressbedingt mal 3 Monate ausgefallen. Kein Ersatz konnte die Arbeitslast von Alfons Kerler stemmen.
Wir haben alle gesagt, dieses Arbeitspensum von meinem Vater, das ist nicht normal. Man braucht nicht nur Work, man braucht auch ein bisschen Life. Dieses Life kommt als normaler Milchviehhalter in einer normalen Größe, gibt es einfach nicht mehr. Wenn du 100 Kühe hast, hast du die Arbeit zu machen. Und jetzt, das ist ja so ganz klassisch, es funktioniert ganz gut, solange noch 2 Generationen voll im Betrieb mitarbeiten, weil dann hat man noch ein wenig soziale Komponente. Dann können mal die Eltern den Stall machen, man kann selber weg. Jetzt lass die Eltern sterben, blöder Unfall, dann stehst du ganz allein da und du hast niemanden, der dir da raushilft. Und dann müsstest du dir einen Mitarbeiter, kannst du dir nicht leisten, bist du zu klein, der frisst alle Kosten auf oder der frisst alle Erträge auf. Du kannst dir den Mitarbeiter nicht leisten. Wie willst du dir dann soziale Freiheit leisten?
Und was hast du anders gemacht? Was ist hier anders? Wie sind hier die soziale Freiheit hergekommen?
Ja, wir sind gewachsen.
Und zwar von 100 zu über 1000, für die natürlich Kraftfutter von anderen Böden zugekauft werden muss. Ja, und wie wächst man jetzt? 2 Nachbarn kommen dazu, sie legen ihre Kühe zusammen. Einer übernimmt den Ackerbau, der andere gibt die Flächen, die Kerlers machen die Kühe.
Haben wir morgens 4,5 Stunden Molken, abends 4 Stunden Molken, also über 8 Stunden Melken am Tag. Hauptsächlich von meiner Family, weil wir waren schon immer die Kuhverrückten. Aber wir hatten jedes zweite Wochenende frei.
Dennoch, Nutztiere sind viel Arbeit. Jedes zweite Wochenende frei ist immer noch mehr Arbeit, als die meisten StädterInnen haben.
Und dann hast du ja nur die Routine gemacht, dann hat man noch nichts repariert, dann hat man noch keine Klauenpflege gemacht, man hat dann noch gar nichts. Man hat nur gemolken. Und das ist ja nur ein Teil der Arbeit.
Mittlerweile gibt es auch ein mittleres Management auf dem Viehweidhof. So kann Johannes jetzt in den Urlaub fahren und sich Gedanken zum Betrieb machen. Die Verantwortung ist weiterhin hoch, aber der Druck ist anders. Es gibt Freiraum zur Betriebsentwicklung.
Das Ganze ist ja dann noch viel perverser und dynamischer. Jetzt durch das, dass ich jetzt quasi nicht mehr so nötig bin im täglichen Ablauf, kann ich mir viel mehr Gedanken machen mit Sachen, wie mal irgendwas entwickeln will oder wie ich was machen will. Man bringt dann auch Projekte viel schneller vorwärts. Und normal, eine gesunde Wachstumskurve ist immer so und dann geht es mal wieder und dann wieder so. Und durch das, dass ich jetzt diese Zeit habe und die Freiheit habe, ist unsere Wachstumskurve im Betrieb jetzt momentan so total ungesund an sich. Weil
Es kann nicht ewig so weitergehen.
Ja. Und das kann doch ewig so weitergehen. Das ist, ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich mein ganzes Leben lang Schulden haben werde.
Wir sind in wenigen Minuten erreichen zunächst bald Göttingen. Sie haben hier Anschluss mit RB 82 nach Bad Harzburg über Nordheim, Einbeck, Salzne Helden und Goslar zur 48 von Gleis 4.
Ah, hallo! Oh Mann, sorry, jetzt musstest du alle warten. Kannst du deine Sachen
hinlegen? Ja, ich schmeiß deinen Koffer raus.
Ich schmeiß ihn mal gerne hinten rein, ja.
Friederike Erle, 25, studiert Agrarwissenschaften an der Uni Göttingen und ist irgendwie geborene Landwirtin. Seit sie klein ist, weiß sie, sie übernimmt den Betrieb ihrer Eltern. Gut, sie ist Einzelkind. Wenn, dann nur sie. Der Betrieb der Erles ist langsam, aber stetig gewachsen. Stück für Stück kommen Flächen und Betriebspartner dazu. Hauptstandbein ist der Ackerbau. Ihr Vater beginnt 1994 mit Schweinemast. 2012 beginnt die Familie mit Sauenzucht. Friederike kümmert sich neben dem Studium um die Tiere. Beziehungsweise neben der Arbeit mit den Schweinen studiert sie. Und spielt Fußball. Und ist politisch aktiv.
Dann habe ich dich ja voll von der Arbeit rausgelockt.
Alles jetzt.
Hey. Sitze ich mir vormittags am Schreibtisch und lerne.
Ah.
Ich schreibe noch 3 Klausuren jetzt im April, aber auch mehr spontan.
Die spontane Klausur, wer kennt sie nicht? Außerdem Ehrenämter 2. Arbeitszeiten je nach Unisemester. Aber die Sauen füttert und pflegt sie 2-mal am Tag. Urlaub? Ja, aber nicht zu lange. Zu Hause ist es schön und Friederike macht sich für den ländlichen Raum stark. Was kaufen? Regional und saisonal. Die deutschen landwirtschaftlichen Standards sind schon gut.
Also es fällt mir nicht so schwer, dieses Studium. Ansonsten könnte ich auch nicht so kontinuierlich überbelegen.
Heißt, anstelle von geforderten 30 Credits pro Semester, einfach mal 48 machen. Was hilft? Sie kommt vom Hof, hat schon die landwirtschaftliche Ausbildung genossen und weiß, wo sie hin will. Der Weg bis hier, der war aber nicht so leicht.
Und dann ist so eine landwirtschaftliche Ausbildung natürlich auch erstmal ein harter Weltencrash. Also ich saß da am Anfang von dieser Ausbildung auch zwischen lauter 16-jährigen Jungs, die ihr Leben lang Trecker gefahren sind. Und ich war erstmal völlig überfordert und ich dachte, ich bin die Dümmste hier. Also
die Themen sind einfach andere.
Ich saß in dieser Berufsschulklasse, ich wusste nicht mal, wie viele Hektar wir haben. Und in der Berufsschule sitzt er ja wirklich und sagt, ach, und du kommst du vom Betrieb und wie viele Hektar hast du? Vorstellungsrunde.
Friederike kann gut lernen. Sie beißt sich durch die Ausbildung. Verglichen mit den Inhalten der Uni.
Ich sehe mich ehrlich gesagt nicht für meinen Betrieb mit irgendwelchen Kapitalwertformeln rechnen. Also ich wüsste nicht, wann das zu tragen kommt.
Bringen ihr die Themen der Ausbildung und der Fachschule mehr Praxiswissen für ihren Beruf?
Wir haben Anbaupläne für unseren eigenen Betrieb gemacht. Wir haben eine Fruchtfolge durchgeplant. Wir haben eine komplette Düngeplanung für unsere Kulturen zu Hause erstellt. Wir haben Deckungsbeiträge für jede einzelne Kultur aufgestellt, die wir uns auf dem Betrieb haben. Wir haben uns die Jahresabschlüsse angeguckt und Bodenprofil auf unseren Böden ausgehoben. Und das ist halt schon so viel praktisches Wissen. Dann
sie macht trotzdem noch einen Master nach dem Bachelor. Ein Uni-Abschluss suggeriert Sicherheit, falls das mit dem Betrieb doch nichts wird. Seit der Ausbildung ist auch klar,
ich weiß, dass ich nicht als angestellte Landwirtin irgendwo arbeiten gehen möchte. Das ist mir körperlich zu anstrengend und in den Arbeitsspitzen bin ich 15 Stunden nicht zu Hause und ich habe das in der Ausbildung auch gemerkt, da komme ich an meine Grenzen.
Die hohe Arbeitsbelastung beginnt schon in der Ausbildung. 45 bis 55 Arbeitsstunden pro Woche im Schnitt sind Standard.
Und ich bewundere jede Frau, die als angestellte Landwirtin irgendwo arbeiten geht, aber davon gibt es auch einfach ja nicht viele. Und ich weiß auch wieso.
Schwangerschaft, Haushalt, Familie, der Umgang mit Krankheit, lange Arbeitstage, nämlich 15 Stunden. Und wenn man dann nach Hause kommt, noch den Haushalt schmeißen.
Dann darfst du einmal auf den Beifahrersitz.
Super!
Kaum angekommen in Kleinlengden, wo die Erlers leben, geht's schon weiter. Einer der Ställe ist 7 Minuten zu Fuß vom Wohnhaus entfernt. Oder 2 Minuten mit dem Auto, je nach Verkehr.
Leo ist eigentlich der liebste Hund, den es gibt. Das ist ein typischer Border Collie, der seine Grenzen nicht so kennt.
Nächster Stopp, die Sauenzucht in Kleinlengden. Mitten im Ort, in einem alten Fachwerkhaus.
Leo, willst du aussteigen? Willst du aussteigen oder willst du liegen bleiben? Liegen bleiben.
Wir steigen aus.
Der Hof ist von aus dem 19. Jahrhundert und haben einfach Stroh-Tieflaufställe hier jetzt drin.
Die Erlers wirtschaften konventionell. Stroh-Tieflaufställe für Sauen sind jedoch ein Standard aus der Biohaltung.
Also, dass wir einfach die Altgebäude so gut nutzen, wie sie zu nutzen sind, ohne besonders hohe Kosten für Stallbau zu haben.
Ein wichtiger Faktor in jedem Betrieb, das vorhandene Nutzen. Kosten und Nutzen abwägen.
Im Moment haben wir hier ca. 50 Sauen.
Im Vergleich ist es wenig.
Ernstzunehmende Sauenbetriebe würden wahrscheinlich sagen, das ist keine ernstzunehmende Sauenhaltung.
Aber für die Erlers ist es genau die richtige Größe im Verhältnis Arbeitskraft versus Fahrtwege versus Inputkosten versus Aufwand für die anderen Betriebszweige. Am Ende zählen die Zahlen. Sie nutzen den Stall, den sie haben. Bis 2030 gibt es eine Stallumbaupflicht in der Sauenhaltung. Neue Standards.
Und da kommen auf einfach viele sauenhaltende Betriebe Investitionen im Millionenbereich auf die zu. Und
die Tierwohlstandards in Deutschland ändern sich regelmäßig. Das ist gut für die Tiere. Für die Landwirte potenziell ein Grund aufzuhören. Stallneubau bedeutet Kredite aufnehmen und abbezahlen über 25 bis 30 Jahre. Für einen Markt, der sich schneller ändert, als der Kredit abbezahlt ist.
Da, wo dann irgendwie die sagen, die Kinder wollen das sowieso nicht weitermachen. Tierhaltung ist einfach immer mit viel Arbeit verbunden. Das wollen viele nicht mehr.
Die Erlers machen aber weiter. Neben den Sauen haben sie Mastschweine. Die sind aber im benachbarten Bundesland. Sie haben dafür
einen alten LPG-Maststall in Thüringen gekauft.
Das heißt, viel fahren.
Sind nur 25 Kilometer, aber mit dem Trecker fährt man schon eine Dreiviertelstunde.
Die einkalkuliert werden müssen in die Arbeitszeit. Die Gebäude in Thüringen teilen sie sich mit einem Betriebspartner. Deren Stelle?
Das ist jetzt ungefähr ausgerichtet auf 700 bis 800 Tiere.
Wir dürfen mal mischen und dann überlegen wir uns, ob wir da unten nochmal was dran machen. Anker.
Familienbetrieb.
Papa, geh mal, wir müssen rauslaufen.
Friederike mag es, mit ihren Eltern zusammenzuarbeiten. Sie sagt,
du kannst auch los, Papa.
Ihr Vater und sie streiten über Kleinigkeiten. Ihre Mutter sagt, wenn ein Betrieb von einer Generation in die nächste übergeht und es gibt keine Reibereien, dann ist einer von beiden dumm. Die Kerlers zum Beispiel haben sich für die Hofübergabe extra coachen lassen. Letztendlich geht es um ein Lebenswerk. Loslassen und nur noch zuschauen ist selten leicht für die Eltern.
Ja.
Hier in Kleinlengden arbeiten aber noch alle mit. Bevor Friederikes Papa losfährt, eine Frage noch, wer kauft eigentlich das Fleisch?
Wir haben hier einen sehr guten regionalen Absatz noch mit sehr viel Wurstproduktion und Familienbetriebe, die in der Woche 20 Schweine zur Wurst verarbeiten.
Also kleine Schlachtereien, die ihre Waren in der Dorfmetzgerei verkaufen. Und warum eigentlich nicht Bio?
Weil wir überhaupt keinen regionalen Absatzmarkt für Bioschweine haben hier. Also man müsste dann an die großen Handelsketten rein wie Edeka und so weiter. Und das möchten wir nicht so gerne.
Und da können die Landwirte dann mit sehr großer Sicherheit ihre Preise nicht mehr selbst bestimmen. Und außerdem brauchen Schweine in der Biohaltung Außenauslauf.
Das können die Erles ohne Umbau und hohe Investitionen nicht gewähren. Die Marktbedingungen und die Preise ändern sich ständig. Nur auf die Tiere oder die Pflanzen zu setzen, wäre zu unsicher bei der Größe.
Wir sind hier schon eher eine Ackerbauregion. Und die Viehhaltung, es ist halt sehr auf Diversifikation ausgelegt. Also wenn der Ackerbau, wenn da die Preise niedrig sind, ist natürlich auch das Futter in der Schweinehaltung günstiger. Man stellt sich einfach breiter auf, indem man immer noch Schweinehaltung dabei hat. Und in Zeiten, wo der Ackerbau dann einfach nicht so viel Geld verdient hat, haben die Schweine dann irgendwie ihren Teil dazu beigetragen. Und andersrum dann genauso. Das Hauptstandbein ist vermehrt der Ackerbau.
Auf den Feldern stehen die klassischen Marktfrüchte. Weizen, Gerste, Raps, Ackerbohnen, Sommergerste, Mais, Tritikale. Manches Futter ist für die Sauen, ein Großteil zum Verkauf. Dass sie konventionell wirtschaften, ist wohl überlegt. Früher hat Friederikes Papa Bio angebaut.
Wir hatten das in Jahren bei unserem Biobetrieb, die sehr nass waren, wo wir viel Getreide biologisch angebaut haben. Wir sind im Unkraut untergegangen. Weil man konnte nicht striegeln oder hacken. Es war so nass im Frühjahr, es ging nicht. Und ich habe das vor allem bei meinem Vater gesehen, wie ernüchtert er so war, weil man gemeint hat, ich baue hier jetzt gerade was an und ich stecke da Mühe rein und ich kann nicht reagieren. Ich muss gerade zugucken, wie meine Lebensmittel hier gerade so untergehen, weil ich gerade nicht reagieren kann und spritzen würde halt gehen. Und dann meinte er, ich habe gerade keinen Bock mehr drauf. Das war natürlich aus einer Zeit, wo die Marktpreise auch super gering waren. Und da haben wir dann auch so ein bisschen beschlossen, dass wir konventionell so grundsätzlich Ackerbau weiter betreiben wollen, weil man sich so ein bisschen mehr einen Sicherheitsrahmen gibt. Das ist ja auch das, wodurch Pflanzenschutzmittel und Düngung so groß geworden sind, wodurch die Ernährungssicherheit ja grundsätzlich ja schon auch gestiegen ist die letzten Jahrzehnte, weil man sich natürlich weniger abhängig macht von äußeren Umweltbedingungen.
450 Hektar. Die Inputkosten steigen, also die Kosten für Maschinen, Diesel, Arbeitskräfte. Die Lohnkosten sind mit die höchsten Ausgaben. Der Marktpreis aber bleibt gleich. Jeder Betrieb muss genau kalkulieren, wie und wo die Arbeitskraft eingesetzt werden kann. Und schauen, wer in der Region überhaupt die Betriebserzeugnisse kauft und zu welchem Preis. Und diese Berechnungen beziehen noch nicht mal das Klima mit ein, das nicht planbar ist, aber großen Einfluss auf die Erntemenge im Ackerbau hat. Welche Kriterien setzt man an?
Das ist so ein bisschen mein Fazit, was ich aus den letzten Jahren, in der ich jetzt in der Landwirtschaft immer mehr kennengelernt habe, festgestellt habe, dass super viele Grenzen im Teil verschwommen sind, egal ob bio, konventionell, aber auch Tierwohl oder Betriebsgrößen.
Und dann redet die Gesellschaft aber auch noch mit.
Bei vielen Tierwohldebatten merke ich grundsätzlich auch schon, dass sehr viel vermenschlicht wird, wenn man einfach gar keinen Bezug aus den Nutztieren hat. Fängt man wie bei Haustieren zum Teil natürlich auch schon an, das zu vermenschlichen und auch deren Bedürfnisse und Ansprüche zum Teil auch zu vermenschlichen.
Friederikes Beispiel, das sie umtreibt, wenn sie bei den Sauen ist.
Das könnte heller sein und dann würde sich das Tier auch wohler fühlen, vielleicht ein bisschen. Aber andererseits darf man auch nicht vergessen, Schweine wollen das gar nicht so hell. Und man selber als Mensch denkt sich immer, boah, helles Tageslicht, ich will raus in die Sonne und ich selber möchte in der Sonne sein. Ja, umdrehen, komm. Komm her, Schnüffel, komm.
Kurzer Arbeitseinsatz.
Nach Hause. Deine Kinder waren.
Vermutlich kommt man einfach nicht drum rum, einen Bezug zu den Tieren aufzubauen. Friederike kennt die deutschen Tierwohlstandards und weiß, wie ein regulärer Stall aussieht. Beim Einkaufen achtet sie eher auf Regionalität als auf Ökorichtlinien oder Tierwohlstandards.
Die EU ist schon sehr streng, was Lebensmittelproduktion angeht. Deutschland im Besonderen ist noch mal strenger. Und das ist auch was, worüber sich ja häufig innerhalb der deutschen Landwirtschaft sehr aufgeregt wird. Und gerade was Tierhaltungsprodukte angeht, das ist so ein bisschen der Hauptkonflikt, den eigentlich die Tierhaltung die letzten Jahre durchgemacht hat. Weil die deutsche Tierhaltung sagt, okay, mit den höheren Regulierungen, die uns gesetzt werden, Die wenigsten würden sagen, nee, wir finden es scheiße, wenn es unseren Tieren schlechter geht. Das sagt ja keiner und das will ja eigentlich auch keiner. Weil sie sagen, ja, aber unsere Regulierungen werden hier so hoch. Wir sind aber überhaupt nicht geschützt vor allem vom weltweiten Ausland, aber vor allem auch innerhalb der EU. Und die haben diese Standards nicht.
Und was heißt das jetzt genau? Hohe Standards, die Ställe dementsprechend bauen, Futterrichtlinien einhalten, das sind Kosten. Und der Markt ist offen. Deutsche NutztierhalterInnen konkurrieren mit Betrieben, die zu ganz anderen und teilweise günstigeren Bedingungen wirtschaften können. Teilweise geringere Standards als in Deutschland haben. Weniger hohe Standards, weniger Kosten, günstigere Preise. Was bleibt den deutschen Landwirten also übrig? Sich zusammenschließen? Auf Masse gehen? Noch mehr produzieren? Aus wenig Fläche mehr rausholen? Aufhören?
Nee, das sind Kormorane. So viele auf einmal haben wir hier eigentlich nicht.
Die werden wohl irgendwelche tollen Fischteiche für sich entdeckt haben.
Björn Scherhorn, Anfang 40, Landwirt aus voller Überzeugung. Und die teilt er mit ca. 60.000 Followern auf Instagram. Er spricht hier zum Beispiel über die Probleme, die er in der heutigen Landwirtschaft sieht, macht sich für bäuerliche Betriebe und den Aufbau von Bodenleben durch Weidehaltung stark.
Aber hier der Boden auf dieser Fläche, der ist auch ein bisschen zu sauer. Ich muss hier dringend striegeln. Und dann kalken, hier ist überall Moos drin. Sag, geh mal weiter. Hab, hab.
Begonnen hat er als konventioneller Landwirt, der auf Hochleistung geht. Dann wurde sein Vater krank. Molkereipleiten, Burnout. 90 Kühe auf 90 Hektar, Schweinemast und dann noch 30 Hektar Getreide. Alles alleine, weil Familienbetrieb, bei dem der Vater krank ist. Trotz täglich vieler Arbeitsstunden unbezahlte Rechnungen. Es heißt, du musst die Regeln kennen, um sie zu brechen. Björn Scherhorn macht das. Er will sich dem Investitions- und Marktdruck nicht mehr unterwerfen.
So, geh mal weiter. Hopp, hopp.
Arbeitszeit fließend. Who's counting when you're having fun? Und dann gibt es ja auch noch Partnerin Johanna und die 6 Kinder. Urlaub? Am liebsten zu Hause, da ist es am schönsten. Mission? Aufgeklärte Kunden, Verantwortung für die nachfolgenden Generationen übernehmen. Einkaufen, regional, bei Landwirten, die bäuerlich nachhaltig wirtschaften.
Das war doch jetzt ein Trauerschnäpper.
Björn hat einen echten Gamechange vom konventionellen Betrieb zum Ökobetrieb zur bioregenerativen Bewirtschaftung hingelegt. Ökobetrieb heißt Anbauen nach den Bio-Vorschriften der EU und bioregenerativ bedeutet zusätzlich Humus und Kleinstlebewesen im Boden wieder anzureichern. Letzteres heißt für Björn mit der Natur und nicht gegen die Natur arbeiten.
Weiter.
Björn treibt seine Tiere von der Weide zum Melken. Einmal am Tag passiert das. Der Hof der Scherhorns ist im Artland. Anliegend an das Emsland. Bei Oldenburg halt.
So, wenn das Radio Kühe treibt. Wir werden dann jetzt zum Radiogesicht. Spannend, oder?
Neben dem Eintreiben schnell noch eine Story für Instagram aufnehmen. Björn steckt viel Kraft und Zeit in Aufbau und Pflege der digitalen Community.
So, und ein neues Kälbchen haben wir auch. Geht ab. Jetzt brauchen nur noch, ich glaube, 25 Kühlkalben. Dann sind wir wieder komplett. Weiterhin vorleben, statt nachgeben und gerade bleiben. Wir schaffen was für Essen. Ciao, macht's gut. So, geh mal weiter. Hab.
Und vielleicht konnotieren wir genau das mit Landwirtschaft, wenn wir die Weide auf den Almigurtbechern sehen. Nur, warum wirtschaften dann nicht alle so? Warum hören die meisten Bauern eher auf, so zu wirtschaften?
Und immer haben noch mehr Landwirte aufgehört. Und wenn ich sage Landwirte, dann meine ich eigentlich Bauern. Das haben nämlich viele nicht auf der Kette. Es gibt zwei Begriffe, die in einer Person wohnen. Du hast einmal einen Landwirt, der taucht nach außen hochmodern auf und fährt auch auf einem Schlepperprotest mit einem neuen John Deere, sonst wie was das Ding heißen mag, und ist unzufrieden über die Preise. Und dann gibt es den, der in seinem Herz schlägt oder wohnt. Das ist der Bauer, der in Generationen denkt. 98 bin ich aus der Schule raus und dann in der Ausbildung. Und ja, da war irgendwie schon klar, der Björn, der macht das.
Quasi den Betrieb seines Vaters übernehmen. Der Betrieb damals ist konventionell und längst noch nicht das, was Björn jetzt macht. Denn
vorher musste ich erstmal beweisen, dass ich es richtig kann. Und ich war verflucht gut. Also mir machst du nichts vor. Also ich habe pro Kuh und Jahr habe ich damals schon über 11.700 Liter gehabt. Ja, abgelieferte Milch pro Kuh und Jahr.
Und das hatten zu Beginn der 2000er im Adlern nur ein paar Vollprofis. Und eben Björn Scherhorn.
Problem für mich war nur die Arbeitswirtschaft irgendwann. Weil ich habe ja 2004 den Hof gepachtet. Da war mein Papa dann ja schon Rentner. Und der hat aber Hüfte und Schultern und sowas kaputt. Und gleichzeitig noch Probleme mit dem Herzen. Und so hatte ich dann von ihm als Arbeitskraft gar nichts mehr. Und dann stand ich irgendwann da alleine mit meinem Talent. Hatte eine Kuh, die fast 12.000 Liter hatte. Hab Rinder auf dem Zuchtviehmarkt verkauft. Hab 240 Mastschweineplätze noch gehabt. Hab auch noch die Bullen gemästet. Und knapp 30 Hektar Getreide angebaut. Und ich war bei allen Feldern war ich richtig gut. Nur arbeitswirtschaftlich.
Heißt, Björn hat viel Work und gar kein Life. Und vor allem auch kein Geld fürs Life.
Die Kohle reicht einfach nie. So, und das ist was, wenn du dann abends in Schlaf findest und weißt nicht, wie du die Rechnungen bezahlen sollst, ne? Und hast dir aber wirklich einen ganzen Tag Mühe gegeben.
Er hat genau die Form von Familienbetrieb, die der Strukturwandel vor die Frage stellt, wachse oder weiche.
Eine Person, 84 Hektar, eigentlich kannst du das gar nicht schaffen alleine.
Wachsen heißt investieren, Fremdkapital. Aber Schulden haben in einem Markt, in dem man die eigenen Preise nicht bestimmen kann, das kommt für die Scherhorns nicht in Frage. Und die Krisen des Marktes lassen nicht auf sich warten. 2009 kommt die erste Milchkrise. 19 Cent pro Liter Milch. Brauchen tun Landwirte 41 Cent. Dürre, 2018 und 2019. Es war so trocken, Björn konnte kaum Futter anbauen. Trotz Dürrehilfe ist kaum Geld für den Futterzukauf da. Björn beginnt, die Weidetage zu erhöhen und seine Weidewirtschaft aufzubauen.
Weil Futterbergen mit Lohnunternehmen hätte nicht drin gesessen und auf der anderen Seite Futterzukaufen eben auch nicht. Im Jahr 2019, da war es bei uns grün, rundrum zu bei den Kollegen nicht. Also wir hatten schon 2 Jahre, hatten wir schon Humus aufgebaut. Und das reichte, dass es 3 Wochen länger grün war bei uns als bei den Berufskollegen.
Er bleibt dabei. Jetzt ist es bioregenerative Landwirtschaft. Die Artenvielfalt erhöht sich, die Stallarbeit ist reduziert. Björn geht jetzt nicht mehr 2-mal am Tag in den Stall melken. Die Kühe sind auf der Weide. Daher ist aber auch die Milchmenge reduziert. Das heißt, Björn verkauft weniger Milch. Aktuell geht die Milch der Scherhorns an Söbbecke. Die bestimmen den Preis. Zusätzlich veredeln die Scherhorns ihre Milch zu Käse, bauen Mischfrüchte auf ein paar Hektar Ackerland an. Viele Sträucher. Johanna hat Bienen, ihr Brot backen sie selbst.
Also das Game ist schon ohne geht's einfach aktuell nicht.
Subventionen. Nur von seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen kann Björn nicht leben. Schließlich generiert die Weidehaltung weniger Milch als Hochleistungskühe, die nur im Stall stehen.
Ziel ist aber jetzt, die Direktvermarktung so auszubauen, dass ich die nicht mehr brauche.
Der Zuspruch seiner FollowerInnen auf Instagram gibt ihm die Bestätigung, dass es möglich ist. Auch wenn es momentan nicht ohne Förderung geht, Björn hat keine Lust mehr auf die Abhängigkeiten und das Anträge stellen.
Weil die politische Lage mir das Vertrauen nimmt, zu sagen, ich kann mich auch langfristig darauf verlassen. Und ist auch so die Einschätzung vieler Berufskollegen, die eben sagen so, der eine setzt auf, ich mache jetzt nur noch Masse, ich kriege eh nichts aus dem Topf, das wird immer weiter eingedampft. Der macht es dann darüber, also reine Monokultur und reine industrielle Tierhaltung. Und wir sehen halt zu, dass wir Lebensmittel an den Endverbraucher verkaufen.
Wie machen die das also? Wie stellt man sich auf in einem Niedriglohnsektor, dessen nationale Standards das eigene Wirtschaften bestimmen, aber im Supermarkt nicht für alle im Regal gelten? Wie hält man es aus, täglich zu ackern, aber nicht den Preis für die eigenen Produkte festzulegen?
Man hat nicht so einen großen Spielraum, sich auch persönliche Krisen zu leisten, weil man auch viel stabil sein muss und funktionieren muss. Und das ist manchmal auch hart. Aber andererseits hilft es einem auch, immer weiterzumachen und auch nicht so den Halt zu verlieren.
Familiäre Strukturen geben Halt. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Mehrere Betriebspartner und Standbeine stabilisieren. Und mit dem Stress, da scheint jede Landwirtin und jeder Landwirt seine eigene Heldenreise durchlaufen zu müssen. Um dann vielleicht bei einem mittleren Management, einer anderen Betriebsform oder neuen Netzwerken zu landen.
Nee, ich habe so viel soziale Freiheit durch diesen Betrieb hier gewinnen können.
Sich damit auseinandersetzen, warum man eben tut, was man tut.
Also Milchkühe, Kühe generell machen glücklich. Das ist einfach so, aufgrund ihres eigenen Wesens, des Verdauungssystems und so weiter, haben sie einfach eine enorme Ruhe, die sie ausstrahlen und eine ganz enorme Stärke und Kraft, die sie ausstrahlen. Also mich machen Kühe unglaublich zufrieden.
Schon irgendwie die Klassiker, die stabilisieren. Sinnhaftigkeit, Balance, nicht alle Eier in einen Korb tun.
Natürlich muss man sich auch mit auseinandersetzen, dass sie ist natürlich ein vorgeebneter Lebensweg für mich immer gewesen. Mache ich das jetzt nur, weil es vielleicht von mir erwartet wird, weil es das Naheliegendste ist? Oder mache ich das jetzt, weil ich das möchte?
Vielleicht muss man da aber auch reingeboren werden und damit groß werden, um zu wissen, was es heißt und wie es sich anfühlt, wenn die Marktpreise mal wieder schwanken, Urlaub eigentlich Arbeit zu Hause ist und das tägliche Hofbusiness immer im Fokus steht.
Kann ich schlussendlich natürlich nie ganz wissen, weil wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht aus der Landwirtschaft, also wenn ich nicht hier reingeboren wäre.
Soweit die Landwirte und Landwirtinnen. Sie finden ihre Nische in einem System, das krank ist. Sie bekommen den Groll der VerbraucherInnen, sind die Preise zu teuer. Oder den Groll der Naturschützer und Verbraucher wird ein landwirtschaftlicher Skandal aufgedeckt. Aber wohin mit dem Groll der Landwirte? Wohin mit dem Groll über Vorschriften, die nicht für alle gelten, und über unaufgeklärte Verbraucher? Wohin mit dem Groll über steigende Betriebskosten bei gleichbleibenden Erzeugerpreisen? Der Druck geht auf die Schutzgüter, die nicht für sich sprechen können, die keine Lobby haben. Auf den Boden, das Wasser, das Klima.
Was soll man denn machen? Man braucht den Diesel, man braucht irgendwie ja auch den Dünger, man braucht die Arbeitskräfte. Und natürlich kann man zum Teil immer was einsparen, aber es soll ja auch nicht auf die Kosten der Qualität, egal ob von pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse gehen oder auch aufs Tierwohl.
Das passiert ja aber dann, ne?
Ja.
Denke ich dann manchmal, wenn du es halt. Also was soll man machen? Man steht unter so einem Druck. Dann reicht man es weiter.
Feldstudie Landwirtschaft. Vier Leben zwischen Tradition und Agribusiness. Erzählt von Svante Reuter. Ton Jan Fraune. Redaktion Ingo Kottkamp. Regie Giuseppe Maio. Deutschlandfunk 2026.